Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Woche Almuts Pausentee, diesmal aus Deutschland und ich hoffe inständig ohne Tonprobleme. Roman, kann man mich verstehen und wo bist du?
Man kann dich sehr gut verstehen. Hi zusammen, hi Almut. Schön, dass du wieder in good old Germany angekommen bist. Man versteht dich super. Es liegt wohl daran, dass die Wege jetzt wieder kürzer geworden sind. Man hört es vielleicht bei mir. Ich bin zu Hause im Homeoffice, bin krank. Mich hat der Infekt erwischt. Deswegen, vielleicht gibt es bei mir keine Tonprobleme, aber vielleicht andere Stimmlagen als sonst zu hören, keine Ahnung. Aber ich bin soweit fit und ziehe hier einmal knallhart durch.
Das ist also sehr lobenswert von dir, obwohl auf der einen Seite soll man ja mal sagen, lobenswert, wenn man durchzieht, auf der anderen Seite soll man sagen, man soll sich lieber schonen. Ne? Das ist ja auch als Leistungssportler immer so eine Sache, welchen Weg geht man. Aber ne, vor so einem Topspiel-Wochenende muss man halt mal durchziehen. Ne? Da kann man nicht.
Ja, und die Vernunft hat insofern gesiegt, dass ich eigentlich, wie gesagt, aufs Nötigste reduziert habe und der Podcast ist nun mal das Nötigste, jeden Donnerstag, für euch alle und für uns auch.
Ich habe gehofft, dass du sagst, ich habe auf meine Hobbys reduziert.
Also, ja, nein, so weit will ich nicht gehen.
Okay, dann ist der Podcast noch nicht Hobby. Ja.
Beides.
Schön, ich habe auch gedacht, wir starten mal die deutsche Zeit hier wieder mit einer ganz tollen Anekdote aus den USA, was, glaube ich, so hier nie passieren würde, was ich aber irgendwie im Spieltag, in der Spieltagsvorbereitung immer mitbekommen habe. Es fing damit an.
Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, es fing damit an, dass eine Gruppe von Spielerinnen sich immer so, ich würde sagen, 20 Minuten vor Aufwärmbeginn verabschiedet hat aus der Kabine. Und ich habe mich gefragt, was machen die? Wo gehen die jetzt hin? Also es waren so, je nachdem, wie der Kader zusammengestellt hat, irgendwas zwischen, sagen wir mal, 3 und 7 Spielerinnen.
Die sind rausgegangen aus der Kabine?
Die sind rausgegangen aus der Kabine.
Okay. Und waren noch nicht fertig umgezogen, oder?
Die waren fertig umgezogen, sind dann in ihren Badeschlappen rausgesteppt, guter Laune, haben noch ein paar Scherze gemacht. Ich dachte, was machen die jetzt? Erstmal Frage an dich, was könntest du dir vorstellen, warum verlassen 3 bis 7 Spielerinnen 20 Minuten, bevor die ganze Mannschaft rausgeht, sich aufzuwärmen, die Kabine? Und kommen ungefähr nach 5 bis 10 Minuten wieder.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob die rausgegangen sind und irgendwie Trainer oder Trainerstab oder Trainerin oder wem auch immer irgendwie nochmal geholfen haben, ein paar Hütchen aufzustellen. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass sie an der direkten Spielvorbereitung teilnehmen. Aber wahrscheinlich wird es irgendwas sein, was mit, keine Ahnung, mit was zu tun haben, was eher fernab des Sportlichen liegt, oder?
Ja, in gewisser Weise fernab des Sportlichen, aber es gehört auch bei denen ein bisschen dazu. Wir kommen jetzt ja auch so in diese schöne Adventszeit und Advents hat ja immer was so mit Glauben zu tun und tatsächlich sind diese Spielerinnen rausgegangen, um vorher ein Gebet zu halten.
Oha, Das ist überraschend.
Genau, es ist nämlich in den Ligastatuten verankert, dass alle Spielerinnen, die halt gläubig sind, religiös, dürfen halt eine gewisse Zeit im Stadion dann dafür nutzen, um noch zu beten. Und nicht nur einfach irgendwie zu beten, sondern es ist anberaumt, dass beide Mannschaften die Spielerinnen entsenden, die das machen möchten und die machen es zusammen. Das heißt, egal gegen wen du spielst, wie doll die Rivalität ist oder sonstiges, treffen sich die Spielerinnen zu einer Zeit, die das Heimteam und die sozusagen dann durchführende Person dieser Glaubensminuten dann festlegt.
Sehr schön formuliert.
Naja, das ist ja immer so die Frage, welchen Glauben hat man denn gerade? Aber es gibt immer jemanden, der dann ein Gebet hält oder eine Ansprache hält und dass dann alle zusammenkommen, dass sie sich natürlich fürs Spiel alles Gute wünschen. Und es ist immer sehr individuell auf dieses Spiel geprägt und auf die Eigenschaft als Leistungssportlerin. Und das machen die tatsächlich vor jedem Ligaspiel. Und ich war an sich sehr interessiert daran, mal mitzugehen. Aber ich habe halt auch immer so meine Routine in der Spielvorbereitung. Und es hat
das wäre genau die Frage gewesen. Stört das nicht so die eigene Routine, wenn man das dann mitmacht?
Also die haben ja dann ihre eigene Routine aufgebaut und das dann halt integriert.
In dem Fall
also mich hätte es in dem Moment gestört. Also falls ich irgendwie dazu nochmal die Gelegenheit hätte, würde ich glaube ich versuchen, meine Routine in der Vorbereitung so umzustellen, dass ich dann einfach mal dran teilnehmen könnte, weil es super interessant ist, weil ich kann mir das in Deutschland nicht vorstellen. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt die Männer-Bundesliga am Wochenende. Und dann treffen sich plötzlich die Spieler von Dortmund und von München irgendwo in einem neutralen Raum im Stadion und halten gemeinsam ein Gebet.
Ich finde es auch äußerst kurios, habe ich auch noch nie gehört. Auf der anderen Seite, also es gibt natürlich Spieler, die zu ihrem Glauben stehen und so. Also ein sehr, sehr gutes Beispiel aus der Nationalmannschaft, an das ich mich jetzt erinnere, ist dann so Chris Führig. Immer wenn er auf den Platz geht, dann zeigt er dann auch mit beiden Fingern nach oben. Und er hat es mir im Interview auch schon mal erzählt. Also ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, so glaubensbehaftete Spieler, manchmal auch vielleicht ins Extrem gehende, die Beispiele haben wir ja auch schon kennengelernt, aber dass man da dazu steht und quasi auch mit den Gegnerinnen oder Gegnern das zu vollziehen, finde ich dann relativ nah vorm Spiel auch schon hochinteressant.
Genau, ich finde es aus dem Grunde hochinteressant und weil man wirklich den gleichen oder die gleiche Zeremonienmeisterin auch akzeptiert, also vom Heimteam. Und wenn das Heimteam niemanden stellt oder niemanden stellen kann, dann kann der vom Auswärtsteam angefragt werden und wird dann entweder per Video zugeschaltet oder es wird auch tatsächlich vorher ein Video aufgenommen, das dann halt denen abgespielt wird. Also es ist immer jemand Externes irgendwie dabei. Und das ist von der Liga gefördert und gefordert. Und das finde ich auch interessant, dass die Liga selbst wieder so detailliert in ihren Statuten ist, dass auch daran gedacht wird.
Das scheint mir so zu sein und finde ich schön, dass du uns da noch mitnimmst, jetzt mit ein bisschen Abstand, jetzt wo du es da ein paar Mal mitbekommen hast, dass du das dann nochmal uns mitteilst, wirst du wahrscheinlich hierzulande nicht so unbedingt erleben.
Nein, aber vielleicht habe ich ja auch hierzulande irgendwas nicht mitgekriegt. Also ich habe auf jeden Fall mal mitgekriegt, wenn die Gruppe dann so den Raum verlassen hat. Nachher habe ich dann auch mitbekommen, dass sie teilweise auch nochmal sehr laut rufen von wegen Chapeau und dann ging es los. Also es war immer sehr, sehr amüsant. Kam auf jeden Fall gut gelaunt wieder, hatten immer viel Spaß und ja, die meisten Spiele haben wir ja auch gewonnen. Das letzte leider nicht, aber davon jetzt mal ab.
Gutes Omen dann für die meisten von euch.
Richtig. Ja, dann gehen wir doch einfach mal über zum Thema der Woche, oder?
Auf die Überleitung bin ich gespannt.
Naja, Überleitung, Roman. Also wenn wir schon jetzt beim Glauben sind und wir kommen jetzt ja, wie schon angesprochen, in die Adventszeit, da kann man sich ja dann auch immer mal wünschen. Also geht es so ein bisschen um die Zukunft. Und ich habe gedacht, nach so einem Drittel der Spieltage könnte man ja mal auf die Torjägerliste schauen, beziehungsweise auch auf die Topscorerliste.
Okay. Ja, gute Idee.
Die ist ja sicher bewusst, wer irgendwie, sagen wir mal, die Plätze 1 und 2 belegt. Das ist, glaube ich, nicht schwierig zu sehen und zu verfolgen.
Haben wir schon mal drauf geachtet, ne? Aber also Marmouche und Kane wahrscheinlich.
Richtig. Aber weißt du es auch bei den Assistgebern?
Boah, nee, ehrlich gesagt nicht. Also Marmouche hat da eigentlich auch ordentlich vorgelegt. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, dass wir drüber gesprochen haben. Deswegen müsste ich jetzt raten. Also ich habe es nicht im Kopf, wer da auf 1 und 2 steht bei den Vorlagengebern.
Sind genau die gleichen beiden, bloß
andersherum. Okay.
Aber Kane teilt sich den zweiten Platz mit Grifo.
Okay, Grifo, ja, gut. Also zwei dieser drei habe ich auch.
Und Amora ist auch noch mit dabei. Der ist auch noch auf 5 Assists. Also sind ein
okay,
paar.
Also Kane aber und Grifo.
Worauf man dann hinaus will, ist ja dann auch, was denkst du denn, so eine Prognose, wer wird denn am Ende der Saison oben stehen? Sind es jetzt die üblichen Verdächtigen oder kommt dann vielleicht noch jemand wie jetzt ein Gerassi oder noch ein Boniface in Schwung? Wird vielleicht auch noch mal ein Demirovic alles kaputt schießen oder ist es dann vielleicht ein Kramaric, der Hoffenheim aus dem Keller holt? Ist es vielleicht auch ein Undaf, wenn er wieder dabei ist, dass er noch mal ein bisschen aufholt? Wen schätzt du, wer wird da in der Torjägerliste so erstens ganz oben stehen und vielleicht auch die ersten drei Plätze belegen, beziehungsweise wenn wir nachher noch auf die Topscorer gucken, wer dann noch mit Assists auch noch mit dabei ist. Aber bleiben wir erstmal bei den Torjägern.
Ja, also ich glaube, am Ende wird wieder kein Weg an Harry Kane vorbeigehen. Bei den Torjägern, wenn es mindestens um die ersten beiden Plätze geht, aus meiner Sicht eigentlich um den ersten Platz. Marmouche trifft jetzt ja auch mal nicht und Frankfurt gewinnt es trotzdem. Ja, haben wir jetzt gesehen gegen Werder. Ja, musste Götze dann zum 100. Spiel für Frankfurt mal herhalten als Geburtstagsgeschenk für seinen Trainer.
War auch ein ganz schönes Tor
auf jeden Fall. Da haben weder Marmouche noch Ekitike getroffen. Hugo Ma heißen die, glaube ich. Hugo Ekitike und Oma Marmouche. So wurden sie jetzt mal getauft. Boniface ist jetzt ja verletzt. Ich weiß nicht, wie lange. Aber auf jeden Fall erstmal raus. Und auf Jahresende auch.
Oder vielleicht ein Schick, der jetzt
genau
in Fahrt kommt, der hat ja auch schon 4 Treffer.
Das hatte ich jetzt gerade auf dem Zettel, der hat seine 3 Buden ja gemacht und der war ja auch in der Zeit vor Boniface ganz gut unterwegs bei Leverkusen. Gerassi muss man auch abwarten, kann ich mir auch noch vorstellen. Aber wenn du mich jetzt also festnagelst auf die ersten 3, würde ich sagen Kane, Gerassi und Mamouche. Hm. Aber das sind jetzt keine Hot Takes, oder?
Nein, das sind keine Hot Takes. Das ist einfach nur mal so ein Brainstorm. Ich meine, wir haben jetzt ja einen Kleindienst oder einen Burkhardt noch gar nicht damit reingenommen, die immer gar nicht so im Fokus stehen, aber auch beide schon 7
Buden
gemacht
haben. Stehen auch im Fokus,
haben.
Aber sind natürlich durch ihre Mannschaft nicht so erfolgreich wie Bayern, wie Frankfurt.
Genau.
Ne?
Aber man weiß da ja nie. Ich habe einfach nur mal...
Wer sind denn deine 3? Also Kane, würde ich jetzt auch mal sagen, kannst du quasi gar nicht wegdiskutieren.
Das stimmt, also Kane auf jeden Fall. Mamouche hat sich viel erarbeitet, hat aber... ich finde das bei ihm so faszinierend. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er die einfachen Dinger versemmelt und dass er die schwierigen reinschießt. Und wenn das halt mal in der zweiten Hälfte des Jahres nicht mehr so klappen sollte, dass er die schwierigen reinmacht, dann macht er, glaube ich, gar nicht mehr so viel Buden. Und dann hast du halt noch Leute dabei wie so ein Undaf, wenn der wieder in Fahrt kommt, das hat er auch letzte Saison gezeigt, dann kann er da nochmal richtig aufholen. Deswegen könnte ich mir neben Kane auch Undaf dann als einen Top 3 Torschützen vorstellen. Und der Rest, also der dritte fällt mir echt schwer, weil ich finde das total sympathisch, dass vielleicht so ein Burkhardt mit seinen Toren Mainz komplett im Spiel hält. Und ich meine, der hat ja am Anfang auch einfach ein bisschen was von der Saison verpasst. Und danach hat er das genau wieder gerechtfertigt, auch mit der Nominierung für die Nationalmannschaft. Aber du hast auch so Leute dabei, ne, wie ein Kramaric. Du hast vielleicht auch noch einen Musiala, der unglaublich viele Torschüsse kreiert in dem Spiel.
Und plötzlich mit allem, was er hat, trifft, Kopf,
richtig?
Weitschuss, keine Ahnung, kurz vorm Tor einnetzen kann er auch.
Aber ich glaube, ich gehe mit Kane, Undav und dem Burkhardt, weil die einfach mal okay. So eine kleine bunte Mischung, nicht so das direkt Voraussehende.
Okay, also eher so ein bisschen, genau, von jedem irgendwie etwas. Es kommt natürlich drauf an, ne? Also bei Burkhardt, klar, kann sein, dass er 15, 17, 18 Tore macht. Ist immer die Frage, wie die Mainzer dann eben performen. Jetzt gerade sind sie ja ganz gut unterwegs oder deutlich besser als noch vor ein paar Wochen bei Undav und Gerassi und wie sie alle heißen, auch bei Mamouche, da kommt es immer auf Form und Verletzungsstand oder nicht an. Ja, kann schon spannend werden. Also bei Kane, der ist einfach so gut, der verschießt keine Elfmeter und nimmt sie dann halt auch alle. Keine Ahnung, wie viele Elfmeter der hintereinander, 25 oder so getroffen. Wenn der für die Bayern noch 5 oder 6 Elfmeter schießt, dann bist du ja schon relativ schnell bei irgendwie 15, 16, 17 Toren. So, und dann 10, 15 macht er auch so noch. Das musst du erstmal aufholen.
Gerade die Elfmeter und die Bayern kriegen halt auch durch Spieler, ne? Wie so ein Musiala, wie ein Coman oder so, die halt dann auch dribbelstark sind im 16er. Die kriegen dann da auch die Elfmeter. Das ist halt nochmal eine andere Nummer.
Ja, das ist so. Und das ist ja oft so, ne? Bei Lewandowski war es ja ähnlich bei den Bayern. Der hat ja die Elfmeter genommen. Ich weiß nicht, so eine krasse Quote nicht, aber auch eine ganz gute Quote. Das zählt dazu, klar. Mamouche hat, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Elfmeter genommen. Der trifft ja auch aus Freistoßsituationen, als wäre es Elfmeter. also hat er jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt. Deswegen, also ich setze auf Kane, Mamouche und Gerassi und du warst jetzt bei Kane, Undav und Burkhardt. Also eher die Deutschen, die dann noch funktionieren, die Deutschen.
Man muss da auch mal ein bisschen die Fahne hochhalten. Wir brauchen ja die auch für die Nationalmannschaft. Aber ich finde es an sich super interessant, wie bunt gemischt es ist, auch von den Mannschaften her, dass so viele mitspielen um die Torjägerkanone, sagen wir mal. Klar ist jetzt Kane noch mal ein bisschen vorne weg, aber trotzdem sind viele, viele mit im Rennen. Und ich habe dann auch noch mal so ein bisschen dahinter geguckt, weil es auch interessant war. Man spricht ja immer so von diesen tollen X-Goals und da bin ich auch erst auf den Zug ein bisschen aufgesprungen durch die USA, weil die das halt immer so triggern. Und Kane hat tatsächlich so einen X-Goal-Wert, der einzige, der einen zweistelligen hat, mit über 10, 10,09 und hat schon 14 Buden gemacht. Da sind wir wieder bei den Elfmetern, glaube ich, die dann halt on top kommen. Aber die anderen, die liegen halt irgendwie so ein Boniface bei 6,54, ein Mamouche bei 5,7. Also der Kane sticht schon einfach heraus. Der steht irgendwie immer richtig.
Ja, und trotzdem ist er auch jemand, der auch noch mitspielt, ne? Also jemand, der sich da nur vorne reinstellt. Was ich aber glaube, ist, dass Harry Kane diese Torjägerkanone, so sehr er sie haben will und so sehr er es liebt, diese unterschriebenen Bälle da im Sack mitzunehmen, diese Videos zu machen. Es ist ihm völlig egal, aber diese Torjägerkanone gewinnt, der will endlich mal einen Titel haben. Also einen richtigen Titel, nicht den Audi Summer Cup oder
den
so.
Herbstmeister.
Also er will einfach diesen Titel und deswegen, klar hilft es, wenn er Tore schießt, das ist ja nicht ausgeschlossen. Das ist ja immer so eine klassische Journalistenfrage. Würden Sie am Ende der Saison lieber die Überschrift lesen, Kane ist Torschützenkönig oder Kane schießt die Bayern zum Meister? Ja, irgendwie beides natürlich. Wen wundert's? Aber ich glaube, wenn er sich aussuchen müsste, gibt er diese Torjägerkanone ab oder den Meistertitel, dann überlegt er keine Millisekunde und sagt, mir egal, dann gibt's den Mamouche oder den Girassi. Ich will halt diesen Titel haben.
Ich glaube, der wird sich mittlerweile 3 Monate auf die Bank setzen, wenn er endlich deutscher Meister wird.
Wahrscheinlich würde er das machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann werden, ist geringer, wenn er auf der Bank sitzt. Das ist meine ziemlich feste Meinung, aber ich verstehe, was du meinst und bin total bei dir. Also heißt, die Torschützenliste, Torjägerliste, die haben wir jetzt schon mal ein bisschen abgearbeitet. Bei den Vorlagengebern wird es, glaube ich, richtig schwierig.
Total. Also da hast du halt genau die angesprochenen, ne, Mamouche oder Kane drin, dann hast du so einen Grifo, der da irgendwie immer auftaucht. Dann hast du plötzlich, finde ich zumindest in dieser Saison, plötzlich einen Amoura, der da auftaucht und da halt, ja, einfach mal sein Ding durchzieht. Dann hast du so jemanden.
Spannendes Profil bei Wolfsburg, ja,
richtig,
auf jeden Fall.
Also er hat ja ein bisschen die Wolfsburger, könnte man fast sagen, gerettet in den letzten Wochen, dass sie da nochmal so ein bisschen mitspielen und noch nicht ganz unten drin stehen.
Bisschen Aufschwung haben, ne? Ja, erstes Heimspiel jetzt gewonnen und so. Genau. Besser als ganz unten drin stecken, wie Hoffenheim
ja,
oder ähnlich.
Und dann sind halt noch so Leute, die einfach auch Mittelfeldmotor, so wie Xhaka ist mit dabei, mit 4 Vorlagen. Du hast die anderen Torjäger, Kleindienst, Duxch. Du hast dann natürlich auch einen Wirtz, der aber schon ein bisschen abgeschlagener ist. Wenn du Mamouche mit 7 Vorlagen anguckst, Wirtz ist dann mit 3 dabei. Obwohl man bei ihm das Gefühl hat, dass er eigentlich noch viel mehr Treffer auflegt. Aber es sind statistisch gesehen nur 3. Und dann kommen halt sehr, sehr viele. Also richtig abgesetzt hat sich eigentlich sogar nur Mamouche mit seinen 7.
Auch da ist die Frage, ne? Also wenn Hugo Ma da weiter funktioniert und er dem noch ein paar Dinge auflegt oder wem auch immer da vorne noch und dann selber noch ein paar Tore auch macht, wenn man auf die Scorerliste guckt, klar, das ist natürlich aber auch der Eindruck der ersten Saisonhälfte nicht mal, des ersten Saisondrittels, du hast gerade gesagt, die Frankfurter Eintracht sowieso ja gern mal eine Mannschaft, die in der Rückrunde komplett untergeht, also die waren schon mal in der Vorrunde irgendwie 7., 8., sind noch fast abgestiegen, die haben die Champions League Plätze mehrfach verzockt in der Rückrunde, naja, kann auch diesmal mal wieder passieren, deswegen sehe ich den gar nicht da so ganz weit oben, ich glaube, der fällt aus dieser Top 3 raus, ich würde, jetzt fragst du mich sicherlich nochmal nach
Klar.
den Dreien, oder?
Also von mir aus kannst du da auch 5 nennen, weil Assist halt sich so ein bisschen breiter fächern.
Nee, ich bin bei 3, also ich gehe mit 3, ich sag Musiala.
Komm, der Grifo, der muss doch dabei sein, ja, wollte ich gerade sagen.
Musiala, Grifo, Xhaka.
Xhaka, ja, das ist eine gute Wahl.
Die fangen sich die Leverkusener und dann machen sie auch nochmal den ein oder anderen Treffer mehr, den der Schweizer da vorlegt. Also ich gehe mit den 3, was die Top 3 angeht, ohne zu ranken.
Ich könnte mir vorstellen, ja, also ich meine, Mamouche, Wirtz. Ich habe mir tatsächlich auch noch nicht große Gedanken gemacht, weil ich erstmal gucken wollte, was du so erzählst. Aber Mamouche und Grifo sind bei mir einfach auch da, weil sie das jetzt in der ganzen Saison schon gezeigt haben, oben mit dabei. Xhaka wär sehr einfach, den hast du jetzt mit unter den 3 und Musiala muss man nicht nachfragen, den Wirtz muss man nicht nachfragen. Also irgendwie würde ich ja gerne noch wen reinnehmen, den man vielleicht bis jetzt noch nicht so doll gesehen hat. Ich nehme Benze Baini mit rein, dass der nochmal richtig.
Das ist spannend. Den haben wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel. Bei was steht der jetzt? Bei 2, 3? Okay, ja, dann ist das da nicht. Aber dann sagst du Mamouche, Grifo
Benze Baini.
Okay, ja, dann können wir ja das nochmal auswerten am Ende der Saison. Das dauert natürlich so ein bisschen.
Müssen wir aufschreiben.
Keine klassischen Hottakes, aber ja, das können wir uns, glaube ich, merken. Ich wäre mal interessiert daran, mal gucken. Also du sagst, die Top 3 Torjäger sind Kane, Undav und Burkhardt. Yes. Ich sag, die Top 3 Torschützen heißen am Ende Kane, Mamouche und Girassi.
Wobei die Reihenfolge bei uns jetzt noch nicht festgelegt ist, ne? Das ist jetzt einfach nur.
Die Reihenfolge ist noch nicht festgelegt. Und bei den Torvorlagen sagst du Mamouche, Grifo und Benze Baini. Und ich war bei Grifo, Xhaka und Mamouche. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was die Community dazu sagt. Schreibt deswegen werden wir das mal reinstellen. Ich bin sehr gespannt, was ist eure Top 3 der Torjäger und eure Top 3 der Vorlagengeber, Assistgeber. Und ihr könnt euch ja gerne mal melden und uns irgendwie zukommen lassen. Ich bin sehr gespannt, welche Namen da noch so auftauchen.
Du, da kann doch alles Mögliche auftauchen. Vielleicht taucht ja noch wieder unser lieber Holstein Kiel irgendwie mit Mancino oder so auf.
Oh nein, Holstein Kiel. Das hast du dir jetzt aber zurechtgelegt, weil es zu lange Holstein Kiel los war.
Das ist mir gerade spontan eingefallen, weil der Name schwirrt ja hier auch irgendwie noch so rum. Der hat ja bis jetzt auch keine schlechte Saison gespielt.
Nee, für die Kieler wird es aber, glaube ich, dünn.
Ja, du weißt nie, was passiert. Ne?
Sind denn unsere Hot Takes eigentlich das Holstein Kiel unseres Podcasts?
Hey, ich muss ja dir Glückwunsch sagen. Also Dominik Kohr hat sich echt zusammengerissen. Hast da mal schnell noch ein Pünktchen abgegrast.
2-1 steht jetzt. Gibt's auch keine Diskussion, weil dein Hot Take mit den Bochumer Toren gegen Stuttgart ist ja schiefgelaufen. Kohr hatte natürlich auch ein gutes Spiel, also hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Ich habe ja tatsächlich ja zum Sonntag hin nochmal diesen Text gemacht und nochmal darauf hingewiesen, was das eigentlich für so eine Person ist und was er für eine Rolle bei Mainz spielt und dass er der neue Bad Boy der Liga ist. In dem Fall musste er das gar nicht sein, weil es war ein sehr deutliches Spiel.
Ja, Mainz hatte defensiv für die nicht Mainzer so viel zu tun. Kiel.
Genau, das war so. Und er hat noch nach vorne hin einiges. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen. Der hat wirklich nach vorne hin wirklich viel Gutes gemacht. Der hatte, glaube ich, noch eine gute Torchance oder zumindest eine Torchance vorbereitet. Also da wuselt dann plötzlich im richtigen, für ihn falschen Strafraum, aber im richtigen Strafraum, beim richtigen Tor rum, statt gelbe Karten zu kriegen. Also daher 2-1.
Top. Aber du, wer führt, kann ja einfach mal den nächsten Hottag in den Raum schmeißen, oder?
Theoretisch schon eigentlich. Ich bin am Überlegen, was der sein kann. Hatte gerade noch einen Gedanken im Kopf, weil es jetzt 2-1 für mich steht bei den Hottakes, dann würdest du ja im Sinne sagen von Uli Hoeneß, der Nikolaus war noch nie der Osterhase. Das heißt, du willst dich sicherlich nochmal spätestens in der Rückrunde zurückmelden.
Hallo, es sind noch ein paar Spieltage, es ist noch nicht Weihnachtspause.
Ja, es ist noch nicht mal, genau, es ist noch nicht mal Nikolaus.
Wir haben gerade ausgewertet, dass erst ein Drittel der Spieltage und eigentlich nicht mal ein Drittel, weil 11 davon 34, also ist noch nicht mal gespielt. Da ist noch viel Raum für alles Mögliche. Und ich kann.
Es ist schwer mit Hot-Takes dieses Wochenende. Also Kiel und St. Pauli gegeneinander, es ist so ein Ding. Das würde mich jetzt alles irgendwie ein bisschen überraschen. Und ich will ja auch nicht mehr auf stumpfe Ergebnisse gehen. Das bringt sowieso nichts. Deswegen sag ich einfach, dass Julian Brandt gegen Bayern trifft.
Wow, okay.
Das ist jetzt mein Hot-Take. Julian Brandt trifft gegen die Bayern. Ist spezifisch genug, als Hot-Take durchgehen zu lassen, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Hot-Take. Würdest du als Hot-Take, weil wir mal gesagt haben, wir können ja von den einzelnen Ergebnissen durchgehen lassen, dass es an dem Spieltag 4 rote Karten gibt, also ob jetzt gelb, rot oder rot, in allen Spielen zusammen?
Es gibt 4 Spieler werden vom Platz gestellt. Ja, okay, dann 4 oder mehr oder 4? Mehr. Ja, okay. Es gibt mindestens 4 Platzverweise.
Egal ob gelb, rot oder rot.
Okay, da bin ich
Spieltag.
Mal sehr gucken gespannt mal auf diesen Spieltag. Dann gucken wir uns das Topspiel mal ganz genau an. Vielleicht gibt es da ja auch schon ein
vielleicht
oder zwei.
Vielleicht gibt es ja auch das im Tabellenkeller bei Pauli Kiel.
Auch das ist möglich. Ich werde mir es angucken. Ich hoffe, bis dahin wieder fit zu sein. Ansonsten gucke ich es hier beim Pausentee auf der Couch. Ich brauche den Pausentee eigentlich.
Dir eine ganze Kanne, damit du schön durchspülst und nächste Woche wieder topfit bist.
Das hoffe ich doch mal. Und in diesem Sinne, Almut, vielen Dank. Schön, dass du wieder hier bist. Auch wenn es noch nicht gereicht hat, dass wir uns gesehen haben oder mehr. Also
ich wollte mich auch nicht anstecken. Tut mir leid.
Das war in diesem Sinne auch mehr als in Ordnung, aber vielleicht ergibt sich das auch nochmal. Also vielen Dank für deinen Input. Wie gesagt, unbedingt mitdiskutieren, wer eure Top 3 Torjäger und Vorlagengeber sind.
Und dir gute Besserung, eine gute Zeit euch allen, bleibt gesund.
Danke.
Und viel Spaß beim Bundesligaspieltag. Bis nächste Woche. Ciao.
Bis nächste Woche. Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.